Probenzimmer, der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Leonardo Vincis Oper Alessandro nell'Indie ist das Thema des heutigen Podcasts. Und bei der Matinee hatte ich die Gelegenheit, mit der musikalischen Leiterin Martina Pastuschka und mit dem Regisseur Max Emanuel Cencic über diese Oper zu sprechen. Wir haben vor einigen Wochen hier am Theater in der Wien die Opera Buffa, L'Opera Seria, gespielt von Florian Gastmann. Eine großartige Parodie auf die ernste Oper des 18. Jahrhunderts. Und wir liefern Ihnen jetzt gewissermaßen nachträglich die Erklärung dazu ab, indem wir Ihnen eine wirkliche Opera Seria präsentieren. Wenn wir an Opera Seria denken, dann denken wir oft an die Opern von Georg Friedrich Händel. Und das sind aber eigentlich eher ungewöhnliche Produkte des 18. Jahrhunderts, für London geschrieben, also für ein des Italienischen nicht mächtiges Publikum. Händel hat viele Sonderformen gemacht und wir haben mit Vinci wirklich einen Komponisten, in dem ein Originallibretto von Pietro Metastasio zum ersten Mal vertont worden ist, eine Opera Seria in ihrer Reihenform. 1730 wurde sie im Theater delle Dame in Rom uraufgeführt. Der Name des Theaters täuscht, Damen waren daran nicht beteiligt und auch darüber werden wir nachher noch reden. Die Oper wurde 2022 beim Bayreuth Barock Opera Festival zum ersten Mal wieder gespielt, seit der Entstehungszeit. Und diese Produktion von Max Emanuel Cencic haben wir hier ins Theater in Berlin geholt, um sie noch einmal einem breiteren Publikum, sie ist damals auf Arte gelaufen, aber auch noch mal in anderer Form hier theatral zu zeigen. Bevor wir über den Komponisten sprechen, erzähle ich kurz, worum es geht. Soweit es in wenigen Worten möglich ist. Alessandro nell'Indie, das ist Alexander der Große und sein Indienfeldzug. Alexander der Große hat im Jahr 326 vor Christus den König Porus in Indien besiegt. Poro heißt er in der Oper. Und wenn wir von Indien sprechen, dann muss man ein bisschen differenzieren. Die Menschen des 18. Jahrhunderts haben sich unter Indien vor allem ferne Länder vorgestellt. Es gab das östliche Indien, das Indien Orientale und das westliche Indien, die Indien Occidentale, also der amerikanische Kontinent wurde ebenfalls als Indien bezeichnet. Das, was hier mit Indien gemeint ist, ist im Grunde genommen das Gebiet des heutigen Afghanistan und Pakistan. Das war aber für die Griechen in der Antike und im Grunde genommen von der Erfahrung her auch noch für die Menschen des 18. Jahrhunderts terra incognito, das Vorstoßen in unbekannte Welten, also gewissermaßen wie eine Expedition auf den Mars. Die Handlung setzt ein unmittelbar nach der Schlacht zwischen Alexander und Poro. Poro möchte Selbstmord begehen. Er wird aber davon abgehalten von seinem General Gandarte. Die beiden tauschen die Rollen. Das heißt, Poro tritt vor Alessandro unter dem Pseudonym Asbite und in der Rolle seines eigenen Generals, während Gandarte die Rolle Alexanders übernimmt. Die Handlung ist eine Abfolge von verschiedenen Intrigen. Also Porus versucht immer wieder, Alexander zu ermorden. Gleichzeitig gibt es eine Liebesgeschichte. Poro ist verliebt in Kleophile, eine andere indische Königin oder Königin eines anderen Teils von Indien. Und Kleophile vertritt eine andere Strategie gegenüber Alexander. Sie setzt nämlich auf List und Verhandlung statt auf Gegnerschaft und Mordanschläge. Und diese, ihre Verhandlungsbereitschaft und ihr Willen, immer wieder mit Alexander in Kontakt zu treten, sorgt bei Poro für Eifersucht. Und die Frage, wer da mit wem, ist ein Motor der Handlung. Es gibt ein zweites Liebespaar, das ist Erisea, die Schwester von Poro, und der General Gandarte, den ich bereits erwähnt habe. Und es gibt einen Bösewicht, einen Freund und Vertrauten von Alexander, der sich später als Feind herausstellt, Timagene. Die Oper geht gut aus, trotz der vielen Selbstmordversuche. Man kann diese Oper auch anders erzählen. Man kann auch sagen, wir haben 6 Figuren, einen Herrscher, einen Verräter und 2 Liebespaare, ein hohes und ein niederes Paar. Wir haben 30 Arien, ein Accompagnato, ein Duett und 2 Chöre, 2 Accompagnati. Wir haben, ich glaube, 4 Selbstmordversuche und am Ende gibt es ein Happy End. Max, wenn wir über Pietro Metastasio sprechen, dann reden wir über einen Schriftsteller, der einen nicht so ganz guten Leumund hat im deutschsprachigen Raum. Es ist oft davon die Rede, die Figuren seien so Standardfiguren, es gäbe hohles Pathos. In Italien sieht das ganz anders aus, es gibt Werkausgaben von Metastasio. Ja, ja, und wenn man dann wirklich mal ein Libretto von ihm liest, und es war für mich auch eine der ersten Gelegenheiten, einfach einmal ein Originallibretto von Metastasio zu lesen, dann stellt man fest, das sind verdammt gut gebaute Stücke. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was sind denn die Qualitäten von Metastasio, gerade in diesem Werk?
Ja, Metastasio ist wirklich einer der genialsten Librettisten des 18. Jahrhunderts, in dem Sinn, weil er die meisten dramatischen Stoff für die Opern im 18. Jahrhundert geliefert hat. Also alleine Alessandro Nelindie wurde 70 Mal vertont von 70 verschiedenen Komponisten im Laufe des 18. Jahrhunderts und sogar beginnenden 19. Jahrhundert. Seine Libretti haben sich einer enormen Beliebtheit also erfreut. Das liegt halt einfach daran, dass Metastasio wirklich im Mittelpunkt der Aufklärung war. Also seine Stücke gehen alle, handeln im Grunde genommen immer um die aufklärerischen Ideen. Und diese aufklärerischen Ideen werden immer wieder in seinen Opernlibretti aufs Neue präsentiert. Und auch wenn man auf den ersten Blick das nicht glaubt, aber Metastasio ist sehr politisch, vor allem der junge Metastasio ist sehr politisch. Er ist ein bisschen dann eingeschlafen, wie er nach Wien gekommen ist und dann Hofdichter geworden ist. Da musste er ein bisschen zurücknehmen. Ja.
Gut, das will schon sagen, dieses Libretto war das letzte Libretto, was er in Italien geschrieben hat, mit 32 Jahren. Unmittelbar danach ist er nach Wien gekommen, wurde er Hofdichter und liegt übrigens in der Michaela-Kirche begraben. Das Haus am Michaela-Platz, wo er gewohnt hat, kann man sich heute alles noch angucken.
Genau. Und Metastasio hat in dieser Zeit, wo er noch nicht in Wien war, sehr viele revolutionäre Stücke geschrieben. Ja? Und jetzt, ich möchte jetzt nicht aufzählen, welche Stücke alle unterschiedliche politische Ansichten und gesellschaftliche Ansichten präsentieren, aber er ist, man kann ihm wirklich sagen, dass er schon in früherer Form schon wie ein Beaumarchais in die Richtung gegangen ist und Themen angesprochen hat, die man vorher eigentlich auf der Bühne sich nicht getraut hat, in der Form zu machen. Aber was schön an Metastasio ist, er packt das immer sehr elegant ein. Also es gibt natürlich auch Stücke aus Venedig, aus dem 17. Jahrhundert, die sehr derb und sehr politisch sind und sehr direkt. Ja? Und Metastasio ist wirklich ein Prinz unter den Librettisten, weil er in einer sehr vielschichtigen Art und Weise eine harte Botschaft einpackt und die Leute trotzdem erfreut. Und zurückkommend auf den Alessandro Nelindie, überhaupt zur Entstehungsgeschichte. Also ein Jahr vor Alessandro Nelindie gab es eine Petition in Rom an den Papst, er möge doch erlauben, dass Frauen auf der Bühne auftreten. Weil damals war es ja so, dass im kirchlichen Staat die Frauen nicht auf der Bühne auftreten durften. Und man hat damit quasi fast über 100 Jahre eine Art Travestie, Oper und Theater gepflegt, was für mich wiederum auch sehr exotisch ist und weshalb ich beschlossen habe, den gesamten Cast von Alessandro Nelindie original zu besetzen, weil das so ein bisschen wie das europäische chinesische, wie die europäische chinesische Oper ist oder Kabuki oder so. Also es ist eine eigene Artform gewesen. Es gab Kastraten und Sänger, die sich nur auf Frauenrollen spezialisiert haben ihr Leben lang und richtige Stars in dem Metier waren. Und da ging es mir darum, einfach das ein bisschen, diesen Zauber wieder zurückzubringen auch. Aber zurückkommend auf die Geschichte mit der Kurie, die hat dann diese Petition abgeschmettert und gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, Frauen kommen nicht auf die Bühne, es bleibt alles so, wie es ist. Und dann kam Metastasio mit Alessandro Nelindie plötzlich. Und Alessandro Nelindie eigentlich ist ein Stück, welches auf eine sehr elegante Art und Weise mit einem Augenzwinkern sozusagen dem Publikum erzählt über die Gleichheit der Frauen und Männer. Ja. Ja. Und das verarbeitet er meisterhaft in diesem Libretto, weil er sagt, was ist das Problem? Warum glauben die Menschen, dass Frauen und Männer nicht gleich sind? Ja, und dann holt er sozusagen holt er die ganzen Vorurteile gegenüber den Frauen, wie sie sind, also ja, sie sind eifersüchtig und sie sind so und keine Ahnung, ja. Und das alles sagt dann, ja, aber was ist, wenn man zum Beispiel die Tugenden der Männer den Frauen gibt in einem Spiel und die schlechten Charaktere, denen man den Frauen nachsagt, den Männern gibt. Ja? Und so entstand dieses Stück Alessandro Nelindie, nämlich in einem Mondo Inverso, in einer umgekehrten Welt, in der Poro wie eine Frau agiert. Also er ist eifersüchtig und aufbrausend und kann sich nicht kontrollieren und seine Gefühle und so weiter. Ja. Also ich möchte nur diesen Vorurteil noch ein bisschen historisch weiterführen und den Freud zitieren mit der weiblichen Hysterie und so weiter. Ja. Also diese Vorurteile haben sich ja so lange gehalten, ja auch in der Psychotherapie, also in der Psychologie selbst bis weit ins 20. Jahrhundert, dass man sieht ja, dass Metastasio hier schon sehr früh eben gerade mit diesem Vorurteil spielt. Und dann auf der anderen Seite setzt der Kleophide als ein komplettes Gegenstück. Sie ist mehr so der Staatsmann und sie ist besonnen und sie macht Diplomatie und sie macht die Entscheidungen. Sie ist so richtig der Mann in dieser Beziehung. Ja, total machiavellistisch eingestellt. Aber natürlich, sie sagt, ja, ich nütze meine weiblichen Reize, um Alessandro zu verführen. Aber das Ziel ist nicht, dass ich in ihn verliebt bin, sondern ich möchte ihn dazu bringen, dass das Frieden, der da ist und dass Indien etwas davon hat. Und ich diene ja Indien als Königin. Ja? Also dieser Rollentausch ist sehr subtil, aber interessant. Und dadurch entsteht ein herrliches Spiel einfach zwischen diesen Geschlechtern. Und dann gibt es das zweite Liebespaar. Erisena wiederum, sie ist eine komplette Nymphomanin und möchte mit allen Griechen schlafen und mit allen Männern Sex haben und viele Liebhaber haben. Und Gandarte ist so der Pantoffelheld, der zu Hause sitzt und sagt, ach, ich bin so verliebt und ich habe nur dich im Kopf und sonst niemanden und ich armer Mann und du schläfst mit allen Männern und ich bin hier und es passiert nicht sehr. Und das ist aber damals in der Realität natürlich anders gewesen. Ja, die Männer hatten ja Mätressenwirtschaften und die Frauen sind eben diejenigen gewesen, die zu Hause gesessen sind und geweint haben. Und das dreht eben Metastasio köstlich um in dieser, sagen wir mal so, Drama Giocosa fast, sagen wir so, in der eben diese Vorurteile gegenüber den Geschlechtern, mit denen spielt er in dieser gesamten Operaserie. Und das ganze Stück endet dann im Tempel von, nicht vom Giove, sondern im Tempel von Bacchus. Und zwar deshalb, weil eben Bacchus ein Gott der katonischen Werte ist, also der weiblichen Welt, der Erde, des Lustvollen, ja, während Jove sozusagen in dem Fall der Gott der Vernunft oder des Männlichen wäre. Aber man merkt natürlich, dass hier durch die Symbolismen, mit denen Metastasio herumspielt und diese ganze Story sehr vielschichtig aufbaut, hier ganz klar, also mit Augenzwinkern eine Kritik zurück an den Papst und an die Kurie schickt und das dann auch noch im kirchlichen Staat ein Jahr später aufführt im Teatro delle Dame.
Und du hast es jetzt eigentlich schon gesagt, in dieser Operaserie gibt es erstaunlich viel Humor. Es gibt Szenen, die sind sehr augenzwinkernd, es gibt sehr viel Ironie.
Genau, aber es gibt auch natürlich dramatische Momente. Also es gibt natürlich auch so Momente, wo das Publikum zum Nachdenken gebracht wird, wo zum Beispiel Poro so rasend eifersüchtig wird, dass er in einem Moment Kleophide umbringen möchte. Ne? Und diese und da kommt man schon zu diesem Thema Femizid, ne? und Ermordung der Frauen aus Eifersucht, ne? Das ist ja auch etwas, was im Pagliacci auch viel viel später thematisiert wird in der Oper. Hier finden wir das schon bei Metastasio, ja? Und deshalb ist das ja so genial, weil Metastasio in einer sehr vielschichtigen Form immer wieder diese gesellschaftlichen Beobachtungen in sein Libretto also einbaut und wenn man sich mit ihm wirklich auseinandersetzt, merkt man eigentlich, wie aufklärerisch und modern er eigentlich war. Also weit entfernt von statisch und abgehoben von der Realität. Ne?
Auch mit sehr vielen Handlungsumschwüngen. Also es ist wirklich eine dramatische Handlung, die dauernd neue Wendungen nimmt.
Genau. Es ist halt eben Er bringt mehrere Elemente zusammen. Man muss sich ja vorstellen, dass die italienische Oper eigentlich aus der Commedia dell'arte herausgewachsen ist. Also Commedia dell'arte war die erste und die früheste Form des Unterhaltungstheaters im 16. und 17. Jahrhundert. Vor allem mit den verschiedenen also Gaukler- und Schauspielertruppen, die durch Italien mal gereist sind, ja, und da man sich in Italien aber nicht gegenseitig verstanden hat, also so wie man in Neapel geredet hat, hat man in Venedig nicht geredet und man das war ja fast wie eine andere Sprache und da hat man sozusagen das Gibberish erfunden, also quasi eine Fantasiesprache, die eigentlich gar nicht existiert, aber durch Gestikulation und durch Mimik hat man den Leuten eine Geschichte einfach erzählt. Das war meistens so auf Marktplätzen und so. Und dann irgendwann mal kamen die dran drauf, pass auf, also wenn das in Italien funktioniert, vielleicht funktioniert es auf der Adria und dann vielleicht funktioniert es in Deutschland. Und dann gab es plötzlich diese reisende Commedia dell'arte Gruppen im 16. Jahrhundert, die weit in den Norden gereist sind, nach Frankreich, nach Spanien und überall. Und so hat sich diese Commedia dell'arte einmal zuerst in ganz Europa verbreitet. Und das war die Basis dafür, dass überhaupt die ersten operatischen Stücke auch so entstanden sind, die mehr Theaterstücke waren als wirklich operatische Stücke. Jetzt ist aber so, dass natürlich Anfang des 17. Jahrhunderts Vinci einen Riesenschritt nach vorwärts getan hat. Eigentlich baute er auf der Tradition von Alessandro Scarlatti, weil Alessandro Scarlatti hat ja diese Form von Rezitativ und Arie da capo und wieder Rezitativ quasi entwickelt, ja, und es gab mehrere Komponisten in seiner Zeit, die diese Form mitentwickelt haben. Und Vinci hat das übernommen, aber er ist vom Kontrapunkt weggekommen, sondern und hat versucht, die musikalische, also die musikalische Linie dem dramatischen Kontext zuzufügen. Deshalb wird Vinci eigentlich als der italienische Lully bezeichnet, weil er derjenige war, der in den Arien, wenn zum Beispiel ein Sänger über Wind singt oder über Wellen oder was weiß ich was, dann hört man plötzlich Hörner oder Oboen, die dann so plötzlich aufbrausen und so, also die Natur versuchen nachzumachen. Das ist das, was eigentlich Vinci revolutioniert, also erfunden hat und warum er so revolutionär war. Und es ist deshalb auch, dass Händel eben viele seiner Opern in Pasticci wieder verarbeitet hat in London, seine Opern kannte, die Texte und auch vor allem die Form der Rezitative studiert hat, und Händel hat auch viele Libretti dann auch später übernommen. Also Alessandro Nelindi ist eigentlich Porro von Händel, aber in einer gekürzten Fassung. Und Händel hat natürlich auch andere Metastase-Stücke übernommen, wie zum Beispiel Ezio. Und das, soweit ich weiß, also ich glaube nicht, dass Vinci Ezio geschrieben hat, aber Porpora hat einen Porpora, Ezio, ja, geschrieben, genau.
Gluck später auch.
Genau.
Vinci war einer der wichtigsten Komponisten für Metastasio, weil er wirklich direkt mit ihm zusammengearbeitet hat.
Genau.
Artaserse haben sie gemeinsam gemacht, Alessandro. Händel hat in allen seinen Pasticci sehr viel Vinci verarbeitet, und zwar unmittelbar nach der Entstehung.
Also genau.
Es kam wirklich mit der direkten Post nach London.
Genau.
Ja. Wir sind jetzt schon sehr in einem Komponisten drin. Der gilt ja als einer der wichtigsten Komponisten des neapolitanischen Stils.
Ja.
Was heißt denn das eigentlich genau? Also worin unterscheidet sich das eben von Venedig oder von London?
Eben genau das, was ich jetzt besprochen habe. Und deshalb war die Zusammenarbeit mit Metastasio so eng, weil Vinci wirklich interessiert war, Musik dem Text zu unterordnen. Mhm. Ja, das war ihm sehr, sehr wichtig. Der Unterschied wiederum zu der venezianischen Oper, die eher bis zu dem Zeitpunkt mehr, sagen wir mal so, dominierend war, so bis 1670, 1680, sagen wir mal so, war die Form von einer Art Weltentheater. Also die venezianische Oper muss man sich eher vorstellen mit 14, 15, 16 Charakteren, mit vier unterschiedlichen Parallelgeschichten, die teilweise absolut nicht miteinander was zu tun haben und wo das Vokale auch gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern vielmehr die theatralische Handlung. Vinci hat tatsächlich versucht, beides zusammenzubringen. Also sowohl Vokal hat er von Sängern viel verlangt und sehr komplizierte Arien geschrieben, und gleichzeitig aber auch sind die Rezitative und der dramatische Ausdruck sind sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, das hat Metastasio auch sehr gefallen, und deshalb waren sie auch eng zusammen in dem Punkt. Ich glaube, Semiramide, Riconosciuta, ja, hat auch gemacht, und
die
Donne Abbandonata und so weiter. Also es gibt ja sozusagen mehrere Opern, die sie realisiert haben.
Ihr habt vor einigen Jahren hier Vincis Oper davor, Artaserse, konzertant gespielt, auch hier im Theater Nevin, es gibt auch eine Aufnahme davon. Also du bist sozusagen die Verkörperung der Vinci-Wiederausgrabung jetzt im 21. Jahrhundert.
Ich habe die meisten Vinci-Opern gemacht, das stimmt. Ja. Ich habe auch Ottone Catone Nutica von ihm produziert und aufgenommen. Und wir haben auch Gismondo Re di Polonia mit Martina gemacht. Das ist ja auch eines der Vinci-Opern, die ausgegraben wurden und die wir viele Male im Konzert aufgeführt haben. Also das ist, glaube ich, mittlerweile jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, die vierte oder die fünfte Vinci-Oper.
Ja. Wie bist du an diesen Komponisten gekommen? Denn das sind ja Stücke, die zwar in Musikgeschichtsbüchern stehen, aber von denen es in der Regel keine Notenausgaben gibt, von denen es keine Aufführungstradition gibt, auf die man zurückgreifen kann.
Ja, wenn man jetzt viel mit Händel zu tun hat, dann liest man ja auch, was es da alles noch neben Händel gab, und dann kommen Namen hoch wie Vinci, Ariosti und Lotti, und dann irgendwie beginnt sich das ein bisschen zu streuen, und dann schaut man mal eine Arie an, die zweite Arie, und dann denkt man sich, oh, das ist nicht schlecht und das ist nicht schlecht, und dann gräbt man noch tiefer und dann, ja, findet man schon tolle Sachen. Ja. Vor allem Porpora finde ich ja einer der Komponisten, der mir sehr am Herzen liegt und mit dem wir Bayreuth Barock eröffnet haben, mit Carlo Le Calvo. Übrigens auch eine Travestie-Oper aus Rom, aber die habe ich ja normal besetzt, also mit weiblichen Partien, weil das ist ja auch nicht so einfach. Also diese ganzen Rollen mit Countertenören zu besetzen, ist schon kompliziert, weil jetzt nicht jeder all diese Rollen singen kann. Und wir haben ja das Glück gehabt, dass beim Alessandro Nelindie wir doch all die tollen Sänger zusammenfinden konnten, dass sie immer zu der Zeit auch Zeit hatten, mitzumachen. Ja, weil das sind schon sehr exponierte Partien, also Mezzo, Sopran, Sopran und so weiter. Das wächst jetzt nicht auf jeden Baum. Ne?
Ja, bei Kantatenören hat man vor 10, 15 Jahren noch gedacht, das sind Mezzo-Sopran-Stimmen. Mittlerweile gibt es großartige, auch junge Sopranisten, die wirklich die hohe Sopranlage singen können.
Ja, ja, genau. Also das deshalb war es ja zum Beispiel vor 10, 20 Jahren noch gar nicht möglich, es in einer solchen Besetzung zu machen. Ja. Aber heute mit Mayan und Bruno Dessa und Jake Ardito und so weiter, das ist denn jetzt ist es aufführbar, weil sie haben ja auch diese Lage, um es zu singen. Ja, also in den 90er Jahren hätte man das niemals machen können, weil alle Countertenöre damals, die gesungen haben, waren alt. Countertenöre, und ich habe damals als Knaben oder whatever Sopran gesungen, ja, in den 95, 96, 97er Jahren, ja, und ich meine, da war ich ja, glaube ich, vielleicht 17 oder 18 Jahre alt, aber man hat mich ja nicht ernst genommen in der Oper. Also, der René Jacobs hat gesagt, ich soll in der Kirche singen.
Ach so, oh. Also, ich erinnere mich vielleicht, genau in der Zeit ist dieser Farinelli-Film rausgekommen, in dem man die Stimmen von zwei Sängern geklont hat.
Also genau, ja.
Ein Countertenor hat die Mittellage gesungen und die hohen Töne.
Ja, das war damals Derek Lee Reagan und Frau Malas-Godlewska. Sie hat die Sopran gesungen, und dann irgendwie, als sie nach unten gegangen ist, dann haben sie den Derek unten herangezogen. Nur, das haben sie, glaube ich, nur bei zwei Arien gemacht, und das war so ein bisschen ein Gag für einen Film, aber im Grunde genommen hätte die Malas-Godlewska alles singen können. Also da wäre der Derek gar nicht nötig gewesen.
Also wir sind froh, dass wir heute echte Sopranisten haben. Ja. Bevor wir gleich zur Inszenierung kommen, rede ich ein bisschen mit Martina, und dann hören wir ein bisschen Musik, wie das Ganze auch klingt. Ja. Martina, du bist musikalische Leiterin der Produktion, dirigierst aber nicht, sondern leitest die Aufführung von der Geige aus. Das ist eine Aufführungspraxis der Zeit, aber es ist auch etwas, was du sehr besonders machst.
The first element that is the most enjoyable in it is that the conductor in it, the musical director, is a part of the music making process, so actually breathe together with the musicians and hopefully with singers. That also demands quite a changes in the structure of the orchestra, how the orchestra works. So,
also das Wichtigste ist vielleicht, dass sie auf diese Weise nicht vor dem Orchester steht, sondern Teil des Ensembles ist, mit den Sängern atmet und mit den Instrumentalisten auch atmet. Das bedeutet aber auch eine andere Aufstellung des Orchesters.
So the structure of the orchestra changes, because instead of everyone being really focused on one person, I do have to take in consideration that I have amazing, really crucial help from the continuo part, which takes huge responsibility for the bass of the orchestra, but and also for the recitatives.
Also Sie fokussieren sich nicht alle auf eine Person, den Dirigenten, sondern alle übernehmen Verantwortung und konzentrieren sich stark auf die Continuo-Gruppe, die von unten her das Orchester führt und speziell auch in Rezitativen leitet.
So there is this one method of doing it, which is very new, which is 20th century method of doing it from the conductor, which means that all the recitatives goes on the conductor. But there is this historical practice that would say that there is one person who will just make the arias, which is the violin leader, and there is a group of people, continuo, that will just take the responsibility for actually playing the recitatives without an interference of the violin, which means that both of these groups are like two kingdoms and we have to communicate.
Also es
on
gibt
the same
die,
level.
Die moderne Art des Musizierens von Barockmusik, wo alle auf den Dirigenten konzentriert sind, auch in den Rezitativen, aber historisch würde man es so machen, wie ihr es auch macht, nämlich dass in den Arien die Konzertmeisterin leitet, während in den Rezitativen die Continuo-Gruppe führt und damit sind wie zwei Königreiche, sagt sie. Und diese beiden Königreiche, also Continuo-Gruppe und der Rest des Orchesters, müssen miteinander kommunizieren.
And that will be basically it. And that gives a huge, I hope it gives a huge freedom to the singers. I've never actually talked about that. What is actually better to play on the violin leader or what works? I think it works. That's why I keep doing it. But also it calls for greater involvement into music making from the singers, far more than just obeying the maestro, which stands in the front and governs the musical action and the musical dramaturgy. So for me, it is maybe a little bit feminine way of looking at it, but it actually calls for more intervention and more involvement from all of the groups that are there, also from the dancers, who are actually dancing on my sign, and they have to watch my bow and not the baton of the...
Okay.
Of the,
yeah.
So it's not only the singers, it's actually the dancers as well who I really do feel them, you know, on my shoulders. I do feel them on my right hand when we do it.
Also sie glaubt, es gibt den Sängern eine größere Freiheit, aber sie hat sich nie danach gefragt, und das werden wir nachher tun, was die Unterschiede in diesem Prozess sind. Aber es ist eben auch ein großer Unterschied, ob Sänger oder auch Tänzer auf der Bühne auf einen Schlag gucken oder eben auf einen Bogen, und sie nehmen sehr viel von der Bewegung mit, und das spürt sie geradezu körperlich, dass alle auf der Bühne mit ihrem Körper mitgehen. Du bist Gründerin und Leiterin eines der, ich glaube, des prominentesten polnischen Barockorchesters, Och Orchestra in Katowice, und ihr habt viel Musik ausgegraben, ihr spielt viel unbekannte Musik. Was sind eure Schwerpunkte, wenn ihr nicht Opern mit Max Emanuel Cencic macht?
Well, if we are not doing with Max, then we try to do with someone else, but it's never the same pleasure. Apart from playing opera, we do play a lot of instrumental music, and as Polish music doesn't exist so much before the Romantic times, actually late classical music and Romantic times, and always every country is focused very much, and the resources, financial resources, are very much into the moment where the music is most prominent. So for us, it's the Romantic music. Mm-hmm. It's the Chopin and all of those composers that were actually active in the 19th century. For apart from playing operas, playing Baroque music in general, in classical music, we are very focused on the Romantic music, on the period instruments. So so the orchestra grows in this Romantic size. Suddenly I see in front of me the double winds with three trombones and ophicleide with the timpani, with a choir, and quite a lot of players. So it means like 50, 60 people. And I started the orchestra just of 15 people 15 years ago. So sometimes I'm pretty surprised with the result of how it grows.
Also sie hat das Orchester vor 15 Jahren gegründet, damals mit 15 Spielern. Aber es gibt quasi keine polnische Musik vor der Romantik, also vor der Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. Daher spielen sie viel Musik des 19. Jahrhunderts, dann auch mit großen Besetzungen, aber eben auch auf historische Instrumenten, also mit Blasinstrumenten und mit Streichinstrumenten der Zeit.
Ja, und wir hören nun die Arie der Erisena Che Viva Amante, die Jake Arditi als Erisena für uns singt. Und er wird begleitet von Anna Firlus am Klavier, von Wladimir Waltam am Violoncello und von Martina Pastuszka mit der Violine.
Wenn wir Barockoper auf der Bühne sehen, suchen die Regisseure nach dem Aktuellen und führen uns in eine moderne Welt. Ich habe gesehen, der Julius Caesar, den er gestern Abend noch gespielt hat, sieht ein bisschen aus wie Tod auf dem Nil. In vielen Fällen laufen Countertenöre mit Maschinengewehren über die Bühne. Und wir Dramaturgen erklären dem Publikum dann, warum das so wichtig ist, dass wir die aktuellen Themen in der Oper finden. Du hast was völlig anderes gemacht und ich finde es großartig. Du hast eigentlich die Künstlichkeit der Oper nochmal übertrieben, ein bisschen nach dem Motto, zu viel des Guten ist wunderbar. Ihr spielt das Stück in Indien, aber mit einer Brechung eines Theaters auf dem Theater. Was ist dieser Erzählrahmen, den ihr da geschaffen habt?
Ja, der Erzählrahmen ist natürlich für mich am Anfang, ich stand vor einem großen Dilemma natürlich, weil wenn man so ein vielschichtiges Stück von Metastasio hat, wo eigentlich über Gleichheit der Männer und Frauen gesprochen wird, aber mit viel Augenzwinkern, ja, habe ich mir gedacht, ja, das kann ich jetzt nicht so zu einem Suffragette-Stück machen, ja, oder irgendwie irgendwas ganz was Ernstes kann es ja nicht sein. Auf der anderen Seite, das Stück hat sehr viele epische Szenen, also Kampfhandlungen und große Armeen am Ganges und Zusammenbrechen von Brücken und weiß das ich was alles, ja, so ein bisschen extrem episch übertrieben, ja, da bräuchte ich wahrscheinlich ein 20-Millionen-Budget für sowas zu inszenieren. Das heißt, ich stand natürlich vor der Frage, was mache ich damit, ja, und ich bin davon ausgegangen, dass ich mir gedacht habe, Metastasio war nie in Indien. Und das Stück ist eigentlich nur, die Handlung ist nur nach Indien gerückt, weil es eine Verkleidung ist. Aber es ist ja keine historische Erzählung in keinster Weise. Also es hat nichts mit der Geschichte zu tun, sondern es ist einfach nur Kulisse. Und Metastasio erzählt über ein imaginatives Indien, von denen sich nur die Europäer so hineinimaginieren, wie es sein könnte, aber es eben nicht kennen. Und dann kam ich war einige Male in Brighton, im Royal Pavilion in England, und ich habe mir gedacht, das ist es. Also als Kulisse ist es genau das, was eigentlich Metastasio macht. Es ist Royal Pavilion ist diese europäische Idee von Exotik, von Indien, das gar nicht wirklich existiert. Und dieser George IV. Oder als Prince of Wales, er war ja niemals in Indien, hat sich aber ein Pavillon in indischen, in chinesischen Stil so bauen lassen, aus einem Stil-Mix-Max, so wie sich halt Europäer damals das vorgestellt haben. Und ich habe mir gedacht, ich lasse die Handlung eigentlich als eine Art Theater im Theater abspielen. Und zwar, es ist ein Abend im Royal Pavilion und Prinny, wie man ihn nannte damals, Prince of Wales, war ein skandalumwobener Prinz, der mit vielen Mätressen und Schauspielern und Leuten, also quasi aus der Unterwelt, umgegangen ist und immer sehr extravagant angezogen war und sich dieses Royal Pavilion gebaut hat. Und er ist umgeben nach einem Abendessen mit seinen Schauspielern und Freunden und Mätressen und so weiter, und sie beschließen nach diesem Abendessen im Royal Pavilion ein Spiel zu spielen, also quasi Amateurtheater in der Royalty. Da muss ich gleich denken an die Kinder von Maria Theresia im Schönbrunn, wo sie ein Stück singen und spielen, ne, so quasi als Amateure. Und er beschließt selber natürlich, den Alexander den Großen darzustellen, und die anderen spielen den Rest um ihn herum. Und er flattert immer so rein und raus, weil auch diese Rolle von Alexander dem Großen in Alessandro Nell'Indie ist so ein bisschen wie dieser wohlwollende Fürst, der so quasi wie Deus Ex Machina mal so rein schlittert und mal ein bisschen so herumtut und dann ein bisschen ha-ha-ha singt, dann wieder rauskommt und dann wenn die Kleofide ermorden will, kommt er wieder rein und unterbricht die Handlung und sagt, nein, stopp, du kannst sie nicht umbringen, das geht nicht und so. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen wie, ja, der Herr Prinz wünscht sich jetzt die Handlung so und so und so, ja. Und damit hat das Stück aber eigentlich eine sehr interessante Kombination bekommen, weil man dadurch mit all diesen auch epischen Momenten wie Schlachten und so weiter sehr spielerisch umgehen kann. Also da kommen Puppen ins Spiel, da kommen goldene Dromedare, die als Fahrräder genützt werden, also auf die Bühne. Also man sieht, dass diese Leute permanent versuchen zu improvisieren, um eine Geschichte zu erzählen. Und das Ganze hat halt eben einen sehr spielerischen Charakter. Und darum ging es mir auch, dass diese Leichtigkeit im Alessandro Nell'Indie beibehalten wird. Und dann habe ich mir noch gedacht, es wäre eigentlich geil, wenn man mit einem Bollywood-Choreografen, also mit Sumon Rudra, gemeinsam noch eine Vielzahl dieser Arien quasi wie so Bollywood-Stücke inszeniert, wo er eben die Choreografien reinbringt und diese Arien, weil sie, wie Sie schon gehört haben, die haben einen sehr tänzerischen Charakter. Ja. Also der Vinci hat sehr viel Tempo drinnen, das ist schon fast ein bisschen wie Kabarettartige Musik. Und man, eigentlich müsste man dazu auch tanzen können, ja. Also, und dann gibt es halt eben immer diese Tanzszenen mit sehr, sehr vielen Arien zwischendurch. die das einfach sehr champagnerartig machen. Ja, also das wie gesagt, also das ist eigentlich keine Operaserie, sondern mehr so eine Operaserie giocosa in dem Sinne mit einigen ernsten Momenten. Und das passt natürlich wunderbar zusammen jetzt. Ne?
Wir wissen auch von der Uraufführung, dass es da Tänzer gegeben haben muss, denn es ist ein Choreograf vermerkt. Erklär uns vielleicht nochmal eben, für die, die es nicht kennen, was ist diese Bollywood-Ästhetik? Also Bollywood ist die große indische Filmindustrie, die aber auch etwas hervorgebracht hat, was wir in Europa gar nicht kennen, nämlich opulente Musicalfilme. Aber was ist das genau?
Naja, also ich meine, das hatten wir ja auch in Europa in den 20er, 30er, 40er Jahren mit Marika Roeck und so. Ja.
Aber nicht mit so viel Farben.
Ja, also die ganze, also die Uferproduktionen noch aus den 30er Jahren und so weiter, die waren schon sehr aufwendig mit sehr vielen Tanzeinlagen und Gesang und so weiter. Also das ist ja etwas, was quasi im Bollywood so ein bisschen als Tradition hängen geblieben ist und hat sich sehr popularisiert und hat eine eigene Gattung entwickelt. Ja. Und man muss ja nur ins YouTube gehen und Bollywood-Songs reingeben und dann sieht man diese sehr aufwendig choreografierten Songs mit Schauspielern, Sängern, die halt eben tanzen und darstellen und singen und was weiß ich was alles. Und ich habe gedacht, das könnte man jetzt aber auch mit Barock kombinieren, weil es wäre ja interessant, den indischen Bollywood-Tanz mit Barock zu kombinieren. Und das ist so ein bisschen, sagen wir mal so, mein Streusel auf dem Kuchen gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich gebe dem Ganzen ein bisschen einen modernen Twist. Ja.
Wie hat denn Schumann Rotran eigentlich reagiert, als er die Musik zum ersten Mal gehört
hat? Er war völlig entsetzt. weil in unserem ersten Gespräch mit Schumann war er so, ja, Schumann hat eine Bollywood-Tanzschule in Athen, ja. Mit seiner Frau. Und die machen ein Bollywood-Festival jedes Jahr im Juli und laden Leute aus Indien ein und Tanzgruppen und das ist ganz toll. Also Open Air und so weiter. Wenn ihr in Athen seid, Anfang Juli, kann ich nur empfehlen. Ist ganz toll.
Bin ich.
Mit indisch Essen draußen und so weiter bei tollem Wetter. Also nur, kann ich nur empfehlen. Und er hat gesagt, ja, okay, gut, ich kann das choreografieren. Ich brauche aber die Aufnahme. Und gesagt, es gibt keine Aufnahme. Das Stück wurde 300 Jahre nicht aufgeführt. Wir haben es nur im Manuskript. Also, wie soll ich das machen? Ich habe gesagt, ja, du kommst direkt zur Probe. Wir spielen am Cembalo oder am Klavier das Stück durch und du musst halt eben da auf der Basis halt die Choreografie machen. Ah, das kann ich nicht, ich muss mich vorbereiten und sie ist völlig bleich geworden. Er sagt, nein, man muss sich das überlegen. Das hat eine Woche war Stillstand so und nichts ging weiter. Dann habe ich ihn wieder angerufen und gesagt, komm, Schumann, also du brauchst keine Sorgen machen, ich werde das Ganze leiten. Ich erkläre dir, worum es geht und du musst das einfach nur nach mir aufbauen. Also er hat schon einige Zeit gebraucht und da hat er furchtbar Angst. Und wie wir dann gestartet haben, mit den Proben, das war für ihn auch ein neues Erlebnis, weil er hat ja noch nie so gearbeitet, wie wir normalerweise gewohnt sind in der Oper, in den Proben, dass wir Klavier, Partitur, Sänger und man hat nicht sofort wirklich den Eindruck, wie das Stück klingen wird. Ja? Also man hört zwar den Korrepetitor, man hört die Musik, aber die Farben, der Rhythmus und das alles, das entwickelt sich ja mit der Zeit und erst diese Komplexität mit dem Orchester wird wirklich sichtbar am Schluss. Und deshalb ist es natürlich für Choreografen, die das nicht gewohnt sind, also die einfach nur so mit CD arbeiten und die einfach einen Song kriegen und sagen, so choreografier mir was drauf, ja, das ist leicht, aber wenn man immer so wechselnde Tempi hat jeden Tag und nicht genau weiß, wird das jetzt so schnell sein oder so langsam oder wird der Sänger das so singen oder so singen, ja, das ist natürlich für einen Choreografen ein Horror, ne? Also, aber er hat es meisterhaft gemacht.
Ja, es ist großartig, was am Ende dabei rausgekommen ist. Wenn wir Barockoper spielen, kürzen wir in der Regel. Ihr habt euch entschieden, ist es klar, wenn man nach Bayreuth fährt, dauern Opern 4 bis 5 Stunden, das weiß man ja. Ihr spielt nicht ganz ungekürzt, aber doch, ich glaube, die ungekürzteste Operaserie, die wir ja auch in letzter Zeit aufgeführt haben. Würdest du mir zustimmen, dass sich eigentlich diese Dramaturgie auch erst entfaltet, wenn man diese Vollständigkeit hat, weil es doch ein sehr gut gebautes Stück ist?
Ja, also vor allem generell bei Metastasio man liegt nicht verkehrt, Metastasio nicht zu kürzen, weil es grundsätzlich gut gemacht ist. Ja? Es gibt natürlich auch grottenhaft schlechte Libretti, wo ich sage, da kann man gern kürzen. Ja, also das ist nicht verkehrt. Oder zum Beispiel Szenen vertauschen, weil sie manchmal keinen Sinn machen. Also irgendwo, man landet in einer Sackgasse und man merkt, das Stück geht nicht weiter und man muss dann die Szenen also ein bisschen umwandeln, damit das eine Logik hat. Aber ich meine, ich muss auch sagen zur Verteidigung, es gibt, beide Varianten sind möglich. Also Händel hat ja Porro zum Beispiel massakriert. Also Händel hat ja Porro derartig gekürzt, dass man teilweise sogar die Handlung nicht wirklich komplett versteht. Also vor allem im dritten Akt wird es so extrem sprunghaft bei Händel, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, warum was passiert ist. Das Schöne natürlich an einem ungekürzten Metastasio ist, dass man die Raison besser versteht und die Zusammenhänge hier besser dargestellt werden, ganz einfach, weil es halt nicht gekürzt ist in einer so brutalen Form. Ich meine, wir haben auch einige der Rezitative kürzen müssen, weil manchmal sind sie wiederholend. Und das Wiederholen, und das habe ich beim Cavalli oft gemerkt, ist eigentlich nichts anderes als eine theatralische Übersteigerung der Situation. Nur das Problem oft der Übersteigerung im Text ist, dass die Sänger viel mehr dann arbeiten müssten. Und ich habe oft nicht so viel Zeit. Ich habe zum Beispiel für diesen Alessandro Nelindia knapp 4 Wochen Zeit gehabt, es zu inszenieren. Wenn ich 6 gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch gewisse Szenen komplett gelassen mit diesen Wiederholungen, weil die Wiederholungen oft eben auch einen gewissen Witz und Reiz haben. Und das kann man ja auch also bis ins Extreme treiben. Nur die Sänger sind dann schon wirklich am Limit, weil man da als Schauspieler und Sänger wirklich extrem gefordert wird und das erzeugt auch einen enormen Stress und das will man ja auch jetzt nicht den Leuten zumuten, dass die jetzt noch sich mit diesem Text auseinandersetzen müssen bis zur letzten Minute.
Das war unser Podcast Probenzimmer zu Alessandro Nelindie von Leonardo Vinci. Der nächste Podcast wird sich um Giuseppe Verdis Die Felio drehen. Mein Kollege Christian Schröder wird Sie dann begrüßen. Und zum Ausklang haben wir noch ein bisschen Musik für Sie. Marian Licht singt die erste Arie des Alessandro aus dem ersten Akt der Oper Alessandro Nelindie. Yeah.